Hi, moin. Wir befinden uns heute bei unserem ersten Aufnahmeversuch zu unserem Soundprojekt. Genau, und wollen uns dann auch erstmal für unsere ZuhörerInnen einmal vorstellen. Genau, hier zu meiner Linken sitzt einmal Joel.
Morgen.
Dann Louis.
Hi, die Runde.
Und Peter.
Moin.
Wer uns netterweise auch das Aufnahmestudio hier zur Verfügung gestellt hat. Genau, und ich bin Sophie und in den nächsten paar Minuten werden wir euch dann anhand von münsterischen Initiativen einmal unser Projekt näher bringen. Wir haben uns nämlich letztendlich mit den hörbaren Aushandlungsprozessen von unseren lokalen Initiativen auseinandergesetzt, die sich im Kontext einer Postwachstumsbewegung befinden und agieren. Also konkret haben wir uns mit der Forschungsfrage beschäftigt, wie wird die Postwachstumsstadt von lokalen Initiativen ausgehandelt, visioniert oder auch hergestellt und natürlich, wie klingen diese überhaupt? Aber erstmal zurück zum Anfang, weil unser Projekt ist eigentlich aus einer Ideenwerkstatt zum Thema Sounds of Climate Crisis entstanden, wo wir uns überlegt haben, wie sich eine Stadt der Zukunft wohl anhören würde. Genau, die sich nämlich aufgrund von den Klimafolgen vom jetzigen kapitalistischen System abgewendet hat und die Grundpfeiler der heutigen Postwachstumsbewegung zelebriert. Aber bevor einmal die große Bedeutung von einer Postwachstumsbewegung überhaupt zu verdeutlichen, hat Peter uns ein schönes Zitat mitgebracht, was wir doch auch gleich mal in Frage stellen.
Ohne Wachstum keine Investitionen, ohne Wachstum keine Arbeitsplätze, ohne Wachstum keine Gelder für die Bildung, ohne Wachstum keine Hilfe für die Schwachen, sagte Angela Merkel in ihrer Regierungserklärung 2009.
Genau, aber ist das denn eigentlich überhaupt so? Vielleicht können wir am Ende dieses Podcasts einmal diese Frage für uns beantworten, aber zuerst einmal müssen wir näher beleuchten, was denn überhaupt Postwachstum ist. Eigentlich liegt es ja auf der Hand, wieso überhaupt dieses Thema so relevant ist und von so großer Bedeutung, weil nicht nur die Folgen des menschengemachten Klimawandels uns alle langfristig und die nächsten Generationen betreffen werden, sondern auch die Kritik am linearen Wirtschaftssystem immer lauter wird. Gerade auch der Postwachstum bietet dazu sehr vorstellbare Alternativen, indem er nämlich so Grundpfeiler hat wie das Hinarbeiten auf mehr soziale Gerechtigkeit, ökologische Nachhaltigkeit und der gesamtgesellschaftliche Wohlbefinden zu steigern. Notwendig in diesem Kontext ist auch, dass die materielle und ressourcenzehrenden Wirtschaftszwänge überwunden werden und Ressourcen und Wohlstand gerechter verteilt werden. Weil gerade in der Stadt wird dieses Thema immer wichtiger, weil die Prognosen sagen, dass bis 2050 um die 80% der Weltbevölkerung in Städten leben wird. Und genau an diesem Punkt haben wir uns nämlich auch haben unsere Überlegungen angesetzt, weil wir nämlich davon ausgehen, dass die Postwachstumsbewegung im Kleinteiligen startet, nämlich von ganz unten, von dem Bottom-up-Ansätzen von unseren Initiativen. Genau, denn auch im kleinteiligen Format können große Veränderungen stattfinden. Wie das aber genau funktioniert und was für Initiativen wir uns da angeschaut haben, würde ich jetzt einfach mal weitergeben zu Louis, denn der hat sich nämlich damit genauer auseinandergesetzt.
Ja, vielen Dank, Sophie, für deine kleine Einführung in die Postwachstumsdebatte. Und jetzt drängt sich natürlich so ein bisschen die Frage auf, was wir dann konkret in unserem Projekt gemacht haben und was die Initiativen damit zu tun haben. Und zwar haben wir verschiedene Initiativen in Münster besucht und dabei versucht, die Sounds ihrer täglichen Arbeit aufzunehmen und haben eben auch Interviews mit den Verantwortlichen und Mitgliedern geführt. Dabei haben wir dann zweierlei Methoden angewendet. Zum einen kamen leitfadengeführte Interviews zum Einsatz und zum anderen Gespräche im Stile eines Walking-Interviews, bei dem wir dann einfach zugehört haben, was unser Gegenüber zu sagen hat und wir dann auf die Gesprächssituation intuitiv eingegangen sind. Initiativen können eben in der Postwachstumsdebatte verortet werden, da sich zahlreiche Projekte und Initiativen als Teil einer Postwachstumsökonomie sehen und diese zugeschrieben werden können. Solche Initiativen sind heute in fast allen Städten anzutreffen und präsent. Diese Initiativen zeichnen sich dann durch ganz verschiedene Eigenschaften aus. Dazu gehört zum Beispiel gemeinschaftliches Nutzen, Weiterverwerten statt Wegwerfen, Teilen, Schenken, Leihen. Bei manchen geht es um die Schaffung regionaler und alternativer Wertkreisläufe und sie sind zumeist kooperativ und partizipativ organisiert. Dazu gehören dann Initiativen aus unterschiedlichen Lebensbereichen mit verschiedenen Handlungsfeldern, wie zum Beispiel der Landwirtschaft, der Ernährung, Wohnen, der urbanen Produktion, Energie, Mobilität, Planen und Bauen oder auch der Sharing Economy. Und eben genau solche Initiativen gibt es auch zu Genüge in Münster. Dazu habe ich jetzt mal ein paar Beispiele mitgebracht, zum Beispiel Urban Gardening Projekte wie bei der Grünen Beete e.V. und des Blattbeton e.V., welche der Sharing Economy als auch der Ernährung zugeordnet werden können. Weiterhin gibt es die Repair Cafés, alternative Wohnformen wie die Grafschaft 31 oder Wohnen für Hilfe, wobei die Miete in Arbeitsstunden bezahlt wird. Zu der urbanen Produktion kann beispielsweise das FabLab oder der Hackerspace Warp Zone am Harvard Camp mitgezählt werden, welche als Pioniere eines anderen oder alternativen Wirtschaftens gelten. Und natürlich gibt es auch in Münster noch viele, viele mehr. Jetzt möchte ich noch dazu kommen, welche Initiativen wir im Konkreten besucht haben, beziehungsweise welche wir überhaupt besuchen konnten. Und zwar waren wir bei dem Verein Grüne Beete, dem Urban Gardening Projekt am Leonardo Campus, beim Hansa Floß, ein vom Hansa Forum gefördertes Projekt, bei der B-Side, bei der Verteilbar, bei welcher gerettete Lebensmittel an der Hammerstraße verkauft werden, bei der Ausstellung Nimmersatt im LWL-Museum und bei einem Schulprojekt des Vereins Warmos gemeinsam mit dem Immanuel-Kant-Gymnasium. Und als nächstes hören wir dann ein bisschen in die verschiedenen Initiativen rein, um zu schauen, was diese im Speziellen ausmacht und eben auch, wie diese klingen. Leider haben wir vor allem aufgrund der pandemischen Lage auch einige Absagen bekommen und konnten deswegen nicht mit allen kontaktierten Initiativen ins Gespräch kommen.
Ja, was ihr gerade im Hintergrund hört, ich hoffe mal ein wenig zumindest, ist das Ergebnis unseres ersten Recherchetermins. Da waren wir im LWL-Museum, die gerade passend zu unserem Recherchezeitpunkt vom 27.11. bis 27.02. ihre Ausstellung Nimmersatt, Gesellschaft ohne Wachstum denken, vorgestellt haben. Und dort wurden insbesondere Werke in den Fokus gerückt, die neue Betrachtungsweisen und Denkfiguren vorschlagen, sowie andere politische und soziale Modelle ins Gespräch bringen. Somit debattiert die Ausstellung auch, wie eine Zeit des Postwachstums nicht nur auf regionaler Ebene aussehen könnte, sondern auch auf globaler. Teil der Ausstellung waren viele verschiedene Beispiele von Künstlern und Künstlerinnen rund um den Planeten, die etwas zu diesem Thema darzulegen hatten. Da wir uns auf die regionale Ebene beziehen, war die Ausstellung für uns jetzt nicht sonderlich passend, deswegen belassen wir uns jetzt auf diesen kurzen Audioausschnitt. Allerdings fand zum selben Zeitpunkt auch eine Kooperation zwischen dem gemeinwohlorientierten und gemeinnützigen Verein Vamos und den Schülerinnen einer 8. Klasse des Immanuel-Kant-Gymnasiums hier aus Münster statt, die sich damit beschäftigt haben, wie Konsum sich wandeln muss, um vom Wachstum wegzukommen. Zum Abschluss der Einheit wurde auch wieder im LWL das neue fiktive natürlich Bundesministerium für Schrumpfung, Gemeinwohl und ein gutes Leben für alle ausgerufen und begründet. Kurz nennt sich es BM Schrumpf GGLA. Zwei YouTuberinnen aus Münster, die das Projekt und die Schülerinnen begleitet haben, veröffentlichen online die Ziele des Ministeriums.
Der Fokus soll von Wirtschaftswachstum gemessen am Bruttoinlandsprodukt, dem BIP, weggehen. Und dafür soll der Fokus mehr hin zu einer gerechteren Welt, einer gesünderen Welt. Gemeinwohl ist, glaube ich, das große Stichwort.
Ja.
Klimagerechtigkeit wird mitgedacht, richtig geil. Und globale Solidarität. Und ich meine, Schrumpfung, gut. Für alle.
Weg von Wachstum,
geil.
Mega
geil.
Weg von Wachstum, geil.
Glück, global. Ich bin super neugierig.
Ja.
Da sind wir natürlich genauso neugierig. Am besten hören wir da einfach mal rein, wie die Sprecherinnen die Idee der Schülerinnen nach außen tragen.
Weniger Konsum ist mehr Zeit für Miteinander, im Sport, in der Natur und mit Freunden und Familie.
Meine Damen und Herren, bei all den Maßnahmen geht es nicht um Verzicht, sondern um einen Neugewinn an Lebensqualität und Mitgestaltung. Lebensqualität, um mehr Zeit für Freunde, Familie und Hobbys zu haben. Mitgestaltung bei der Schaffung einer gesunden, tragfähigen und erfüllenden Mitwelt für alle weltweit.
Ja, das hört sich auf jeden Fall spannend an. Luis, hast du dich nicht auch mit einer Initiative auseinandergesetzt, wo es so ein bisschen darum geht, sich mehr mit seinem Hobby auseinanderzusetzen?
Ja, auf jeden Fall. Und zwar waren wir am Leonardo Campus bei der Grünen Beete, dem Verein, die Urban Gardening betreiben und einen Gemeinschaftsgarten gemeinsam aufgebaut haben. Und da nochmal ein Dankeschön an Yara, die mit uns ein Walking-Interview gemacht hat, bei natürlich bestem Wetter, besten Verhältnissen für den Gemeinschaftsgarten. Dabei hat sie uns zum einen den Garten gezeigt, viel zum Verein an sich erzählt und wie der Verein letztendlich entstanden ist.
Das ist aus einem Studentinnenprojekt entstanden, genau. Studentinnen haben auch im Ökotrophologiebereich studiert und haben das als Projektarbeit gemacht und erstmal als Entwurf und
Hi.
Und dann quasi auch darauf, das dann in die Praxis umgesetzt und nach eben diesen Garten aufgebaut. Ich glaube, so 2013, 2014 fing das so langsam an und dann entstanden halt immer mehr Ideen und immer mehr Sachen, das Gewächshaus, was auch als Projekt von zwei Architekturstudenten entworfen wurde.
Jetzt ist es ja kein Studienprojekt mehr. Wie sieht's denn jetzt aus? Wer beteiligt sich denn da alles so?
Genau, der Garten ist wie gesagt zugänglich, generell als Ort immer für alle, die ihn finden oder die von ihm gehört haben irgendwie. Das heißt, man kann auch einfach hier hinkommen, um zu entspannen, irgendwie sich mal kurz hinzusetzen oder auch mal, weiß ich nicht, was zu lesen oder sowas. Und der Campusgarten an sich wird von der FH mitfinanziert, das heißt, wir kriegen so Unterstützungsgelder auch für bestimmte Projekte oder so, die wir machen. Wir sind aber auch ein eingetragener Verein, der Grüne Beete e.V. Damit sind eben auch andere Leute als Studierende sozusagen angesprochen, bei uns mitzumachen und nicht nur Studis von der FH oder von irgendwo anders. Das heißt, bei uns sind auch Leute, die arbeiten oder irgendwelche anderen Sachen gerade machen. So ein Häcksler haben wir zum Beispiel, womit man so das Geäst, was wir dann zurückschneiden, auch zerkleinern können und dann auch als Füllung für die Hochbeete zum Beispiel benutzen können. Und wir versuchen auch so ökologisch wie möglich den Garten zu bewirtschaften, begärtnern und sind da aber jetzt nicht auf Profit aus oder so, sondern einfach, weil es uns Spaß macht und der soziale Gedanke spielt dann natürlich auch eine große Rolle, dass wir einfach zusammenkommen und ein bisschen was zusammen machen, aber auch einfach der soziale Austausch.
Ist natürlich auf jeden Fall ein Pluspunkt, hier rauszukommen. Tatsächlich mein Hauptgrund wirklich so dieses praktische Arbeiten und dann halt besonders in Verbindung damit, dass ich irgendwie das Gefühl habe, ich mache was Sinnvolles. Also wir haben ja schon auch irgendwie so den Anspruch, so irgendwie so eine kleine Utopie zu schaffen, ne? Einfach wie öffentlicher Raum auch genutzt werden kann im Kontext auch von Klimaschutz, von Mikroklima, was wir erzeugen können in der Stadt. Genau, und ich habe halt hier das Gefühl, ich sehe die Resultate dessen, was ich da tue. Das ist eben nicht nur abstrakt, sondern ich sehe halt wirklich den Effekt.
Ja.
Ja, also wir wollen natürlich auch irgendwie dadurch klar, einen Raum schaffen, wo man zur Ruhe kommen kann oder auch sehen kann, wie Gemüse wächst beispielsweise. Also so diese Lebensmittelentfremdung, dass man nur noch in den Supermarkt geht und irgendwie sieht, okay, ich kaufe jetzt das und das, aber wenn man es dann irgendwo als Pflanze sieht, das habe ich manchmal auch noch, dass ich sehe, oh, so wächst das Gemüse eigentlich. Ja, genau. Oder dass irgendwie ein Blumenkohl hier im Garten viel kleiner und viel filigraner ist als einer, den man jetzt irgendwo in einem Laden kauft zum Beispiel. Also da ist auch irgendwie so ein bisschen der Lerneffekt dabei und immer was Neues zu entdecken sozusagen.
Ah, genau, das ist ja auch das Ziel von der Verteilbar. Die sind direkt gegenüber der St. Josef-Kirche an der Hammerstraße und die setzen sich auch dafür ein, dass ein Bewusstsein geschaffen wird für Lebensmittelverschwendung, da sie selber groß angelegte Rettungsaktionen durchführen und das Obst oder Gemüse dann selber in ihrem Laden verkaufen. Und dabei frei nach dem Prinzip gehen, pay what you feel. Das heißt, jeder kann sich diese Lebensmittel leisten und man kann selber die Preise, die man für sein Essen bezahlt, selber besser einschätzen lernen. Die Lebensmittel werden entweder dabei vorm Wegwerfen bewahrt oder von den MitarbeiterInnen selber auf Höfen nachgeerntet. Ich war letztens mal vor Ort bei der Verteilbar und habe selber mal das Konzept ausprobiert.
Genau, die beiden Biere nehme ich mit. Dann nehme ich noch hiervon zwei noch.
Alles gut.
Und von dem Eistee bitte noch zwei Flaschen.
Ja. Alles klar.
Gut.
Genau. Hast du sonst noch was Schönes gefunden?
Ja, dann habe ich noch Kartoffeln und Salat.
Ja.
Von dem Falafelmix. Getrocknete Mangos.
Ja.
So Hollandaise. Und das war es auch schon heute.
Perfekt. Genau, dann wären das einmal 82 Cent für den Pfand und der Rest, was dir dein Einkauf wert ist.
Dann würde ich gerne 15 Euro bezahlen.
Sehr gerne, vielen Dank.
Ja, ich danke, ne? Für eure ganze Zeit.
Dann einmal die 35 Euro für dich zurück.
Jawohl, vielen Dank.
Brauchst du den Kassenbon?
Nee.
Dann wünsche ich dir schon mal ein schönes Wochenende.
Danke, gleichfalls.
Danke,
bis zum nächsten Mal.
Gerne,
tschüss.
Bis dann.
Ciao.
Also es ist ja echt total schön zu sehen, was für tolle Initiativen wir alles in Münster schon bislang uns anhören konnten. Mir fehlt allerdings jetzt auch noch so ein bisschen die kulturelle Arbeit dahinter, so wie zum Beispiel, dass die B-Side schon seit 2013 betreibt. An dieser Stelle hatte ich mit einer gesprochen, Luisa ihr Name. Sie konnte leider aufgrund von einer Corona-Erkrankung nicht an unserem Walking-Interview teilnehmen, aber wir haben uns kurzerhand dazu entschlossen, das Ganze einfach mal über Skype zu machen. Genau, und sie hatte nicht nur viel erzählt über die Entstehungsgeschichte der B-Side, sondern auch einfach, wie es mit dieser kulturellen Bildungsarbeit überhaupt läuft, was die Ziele sind, wie das in Münster ankommt. Und da hören wir doch einfach mal rein.
Das ist total vielseitig. Wenn man das jetzt in so einem Satz runterbrechen würde, dann würde ich sagen, dass die B-Side das Ziel hat, ein selbstverwaltetes, nicht kommerzielles, gemeinwohlorientiertes, soziokulturelles Zentrum am Hafen zu schaffen. Das sind ja super viele Sachen, die die B-Side da gerne möchte. Es geht halt hauptsächlich darum, einen Ort zu schaffen und auch irgendwie so eine Kultur zu schaffen, in der Menschen eben selbstverwaltet agieren können, selbstverwaltete Kultur und Bildung erleben können und auch selbst leben können, irgendwie in einem kritischen Austausch miteinander stehen können, Ideen teilen können und ausprobieren können vor allen Dingen auch und dadurch auch Selbstwirksamkeit erleben, weil wir schon der Meinung sind, dass es total wichtig ist, irgendwie aktiv in der Gesellschaft oder ein gesellschaftlicher Teil zu sein als Bürgerin oder als Mensch an sich. Und dafür wollen wir eben einen Ort schaffen.
Ja, das ist voll cool, das mal gehört zu haben, weil ich habe auch schon immer so oft von der B-Side gehört, aber ich wusste auch immer nicht so ganz, was die jetzt genau machen. Deswegen war das ein richtig cooler Input gerade. Aber ich frage mich noch, wie organisieren die sich? Das klingt nach so viel Arbeit, einfach diesen Raum zu schaffen. Wie klappt das?
Ja, voll. Also Luisa war da auch echt mega aufgeschlossen und hat mir super viel auch über die Aushandlungsprozesse erzählt, wie schwierig das ist, vor welche Probleme die stoßen. Und genau, also ich würde sagen, wir hören da auch einfach mal rein, weil sie hatte da sehr viel zu erzählen.
Ja, ich glaube, es gibt zwei Probleme bei so Aushandlungsprozessen. Das eine ist, wenn man mit Akteuren von außen spricht, also gerade so die Stadtgesellschaft, die Politik, die Verwaltung, die waren am Anfang halt total zurückhaltend und waren eher so, was ist das denn für ein linker Haufen da? So ein paar komische Hippies wollen jetzt da hier so ein großes Ding machen. Das können die doch gar nicht. Und also sehr viel Misstrauen auch. Und das hat sehr, sehr lange gedauert bei Politik und Verwaltung, bis wir da so ein gewisses Standing hatten. So auch irgendwie den vermitteln konnten, hey, ihr könnt euch auf uns verlassen. So, also das, was wir anpacken, machen wir auch. Wir sind nicht irgendwie so ein voll chaotischer Haufen, der gar nichts auf die Kette kriegt. Das hat lange gedauert, bis da so ein Vertrauen da war. Und es ist ja auch immer noch nicht bei allen. Also vor allen Dingen die eher konservativen Parteien finden das ja alles ganz, ganz schlimm. Ja, das ist so das eine. Die Bürger, da gibt's halt auch wieder so ein geteiltes Lager. Ne? Da gibt's die Leute, die finden es gut und cool und wollen das unterstützen. Und wir hatten damals ja auch so eine Direktkreditkampagne, als wir noch dachten, wir kaufen das Haus. Weil wir brauchten ja Geld irgendwoher, wo uns wirklich viele Leute unterstützt haben. Aber es gibt natürlich auch Leute, die sich denken, was ist das denn? Das braucht man doch nicht. Wer braucht denn sowas? Wir brauchen doch viel mehr irgendwie Büroflächen oder Konsumflächen, also so Gastro.
Das klassische Bild.
Ja, genau. Also da gibt's die Leute gibt's halt und die überzeugt man dann auch nicht. Also das, ich glaube, das Wichtigste war und ist, dass wir so ein mittlerweile in so einem irgendwo Vertrauensverhältnis sind, so dass dies halt nicht einfach nur ein komischer Haufen ist, sondern dass wir halt schon auch was Anständiges machen und dass man uns mit uns arbeiten kann. und dass wir halt nicht so unprofessionell sind, wie man vielleicht denkt. Und dann gibt es noch die andere Seite von so Aushandlungsprozessen und das ist alles, was so intern abgeht. Mhm. Weil wir sind viele Menschen und wir sind sehr viele, sehr unterschiedliche Menschen mit unterschiedlichen Meinungen und irgendwie Bedürfnissen und irgendwie jeder, der sich ja irgendwie ehrenamtlich engagiert, hat ja auch so ein bisschen so einen, einen Antrieb und der ist halt bei jedem auch ein bisschen unterschiedlich gewichtet. Und konnte man ja am Montag beim Festival auch. deswegen ist das Festivalplenum eigentlich richtig, richtig gut, weil da so viele neue Leute dabei sind und das halt auch noch so richtig, also ohne eingefahrene Verantwortungen abläuft wie in anderen Kreisen. Da gibt es dann, keine Ahnung, da sitzen dann Geschäftsführer von der GmbH zusammen mit den Vorstandsmitgliedern vom Verein zusammen und machen rechtliche Dinge so. Das ist nochmal was anderes, aber es ist halt alles basisdemokratisch. Das heißt, es wird alles ausdiskutiert. Alles.
Ja, und das dauert. Ist
unfassbar anstrengend. Und jeder wünscht sich irgendwie, dass man basisdemokratisch erlebt, aber man muss dann auch damit klarkommen, dass alles sehr lange dauert und dass das halt auch mit sehr viel Konflikt verbunden ist, weil man will jede Stimme irgendwie hören, man will auch, dass irgendwie alle zufrieden sind, aber es ist halt total schwierig.
Ich schätze, Basisdemokratie ist in jedem Punkt schwierig, vor allem wenn man sich in der politischen Bildung und in der Kulturszene aufhält, wo viele Charaktere zueinander kommen und miteinander diskutieren. Ich hatte dann im weiteren Verlauf auch noch mit Luisa gesprochen und sie gefragt, wie sie sich denn oder wie sie meint, die B-Side, wie die in der Postwachstumsdebatte verortet ist.
Zwar nicht so mit so einem Aushängeschild, so hey, wir betreiben Postwachstum, sondern die ganzen Werte, die wir eben vertreten, ich finde, das sind Postwachstum oder Werte, die für eine Postwachstumsgesellschaft wichtig sind. Und die Themen, mit denen wir uns auch beschäftigen, also wir das kommt nach außen manchmal gar nicht so rüber, weil wir keine so Infoveranstaltung zu Allmende machen oder zu Commons oder zu was auch immer. Aber es sind natürlich Konzepte, mit denen wir uns halt beschäftigen. Und ich glaube, dass alles, so wie wir es machen, eigentlich Postwachstum ist schon. Weil wir eben nicht kommerziell, nicht irgendwie, ja, auch nicht wachstumsorientiert, auch irgendwie kapazitätsorientiert, ne? Wer hat welche Kapazitäten, wie funktioniert das? Solidarisch irgendwie versuchen, dieses Ding zu betreiben. Und ich glaube, das sind alles Dinge, die in einer Postwachstumsgesellschaft Dinge wären, die an der Tagesordnung wären.
Ja, das war doch wirklich mal ein spannender Einblick. Aber wir haben noch eine weitere Initiative besucht, gar nicht weit weg von der B-Side, nämlich direkt am Hafen. Dort waren Peter und ich bei dem Projekt Hansafluss zu Gast. Die Julina hat uns dort eingeladen, einmal vorbeizuschauen, um einen Einblick in den Bauprozess zu bekommen. Und da dort alles an der frischen Luft passiert, können sie aktuell einfach weiterarbeiten und die Pandemie kam ihnen und uns auch nicht in die Quere. Wie der Name schon verrät, wird dort ein Floß gebaut. Dieses soll zu einer Begegnungsstätte werden, aber ich denke, wir hören einfach mal in die Ausschnitte des Gesprächs mit Julina rein, da sie doch am besten erklären kann, was dort im Hafen entstehen soll. Dazu erzählt sie uns noch etwas über Hindernisse und Unterstützung.
Genau, also wir stehen ja gerade vor unserem Floß, vor dem Hansafluss. Und die Idee, dazu einen Floß zu bauen, ist uns tatsächlich gekommen, als wir am Kanal saßen und irgendwie auch einen Floß gesehen haben. Und ich habe einen Freund, der in Berlin und in Hamburg Projekte kannte, in denen es auch unsere Flüsse gibt. Und die Idee dahinter ist quasi, dass irgendwie der Hafen im Hansaviertel ja ein sehr kommerzieller Ort ist, in dem es sehr viele teure Dinge gibt und der einfach nicht barrierefrei ist. Es gibt so viele Treppenstufen beispielsweise, ich weiß nicht, ob das schon aufgefallen ist. Das heißt, mit einem Rollstuhl kommt man da einfach nicht lang und Leute mit nicht viel Geld kommen da auch nicht lang. Und wir haben gedacht, wir kommen fast alle aus dem Hansaviertel, oder wir wohnen alle im Hansaviertel und haben gedacht, wir brauchen irgendwie einen Ort, der zugänglicher ist für alle und an dem wir Sachen machen können wie Theater, Konzerte, Workshops, Kleidertausch, alles worauf wir Bock haben. Genau, und das Hansafluss ist quasi dann so ein flexibler Ort, der unterwegs sein kann und eben auch einen Hafen anlegen darf. Wir wollen eine soziale Utopie schaffen, würde ich sagen, für alle Menschen, die darauf Bock haben und die sich aber auch mit unseren Werten identifizieren können, weil wir uns auch tatsächlich auch als politisches Projekt verstehen, das ist uns auch relativ wichtig, dass wir bestimmte Werte vertreten, zum Beispiel, dass wir versuchen, gegen alle möglichen Formen von Diskriminierung anzukämpfen. Und alle Menschen, die hier mitmachen, beschäftigen sich zwangsläufig auch mit diesen Themen und stehen da quasi hinter. Und das ist super wichtig, dass die Leute, die auch nachher auf das Floß kommen, Veranstaltungen machen oder Veranstaltungen zugucken, dass sie sich mit den Werten identifizieren können. Ja. Genau, und das ist quasi der Ort, die Idee, einen Begegnungsort zu schaffen für alle, die Bock haben, mit uns und unseren Werten sich zu begegnen. Ja genau, wir hatten letztendlich tatsächlich die Politik auf unserer Seite. Also alle fanden es dann tatsächlich auch irgendwann cool. Dann irgendwann ging es plötzlich. Aber es war schon auch nicht einfach. Ja. Genau, das Hansa-Forum, da haben wir quasi den Antrag als allererstes gestellt. Und die haben Geld aus Fördertöpfen von der Stadt quasi oder von der Regierung. Und da haben wir am Anfang, ich glaube, 20.000 Euro bekommen. Und dann nochmal 5.000, das heißt, wir haben 25.000 Euro vom Hansa-Forum bekommen. Über die wir sehr viel hier finanziert haben und ansonsten versuchen wir halt weiterhin irgendwie Fördertöpfe zu ergattern.
Wow, ist das nicht toll zu sehen, was wir für Megaprojekte hier schon in Münster haben?
Ja, ich fand es auch echt krass. Dabei waren wir ja gefühlt nur bei der Hälfte der Initiativen, die wir angeschrieben haben, oder wenn überhaupt. Und ich fand es wirklich interessant zu sehen, wie es doch einige Unterschiede bei den Initiativen in ihrer Herangehensweise gibt, aber auch echt viele Gemeinsamkeiten, gerade im Hinblick auf, ich sag jetzt mal, Postwachstum, auf die Postwachstumsdebatte und wie sich die einzelnen Initiativen einordnen.
Ja, voll. Ich finde gerade auch, wie sie sich irgendwie die Stadt der Zukunft auch vorstellen oder ihre eigene Vision einer optimalen Stadt der Zukunft. Da konnte man schon einige Gemeinsamkeiten finden bei den unterschiedlichen Initiativen.
Was ich auch spannend finde, ist, dass es diese Gemeinsamkeiten gibt, aber doch jede Initiative irgendwie aus einem anderen Grund entstanden ist und eine ganz eigene Vorstellung von der Stadt der Zukunft irgendwie oder von ihrer Stadt der Zukunft ein bisschen hatten, aber dass sie sich doch alle so nah sind, vom Inhalt her doch übergeordnet.
Ja, und sich auch gegenseitig, glaube ich, relativ gut kennen, beziehungsweise auch gut vernetzt sind untereinander.
Auf jeden Fall.
Weil sie doch im Groben und Ganzen irgendwie alle das Gleiche wollen. Irgendwie wollen sie alle, dass die Stadt durch die Bürger und BürgerInnen produziert wird und konsumfrei ist im besten Sinne und irgendwie ein Raum für alle, wo alle partizipieren können und keine Angst haben müssen, ausgeschlossen zu werden.
Absolut, einfach. Alle sind ja irgendwie interessiert, einen Raum zu schaffen, wo jeder mit jedem kann und jeder irgendwie das Recht hat zu sein. Ich meine, heutzutage gibt es echt viele Orte, die irgendwie sehr privat gestaltet sind oder privatisiert halt entstanden sind überhaupt, wo einfach nicht alle Leute willkommen sind und auch nicht alle Leute mitentscheiden dürfen, wie das mit dem Raum weitergehen soll da vor Ort.
Ich finde das auch immer so schön, weil diese ganze Postwachstumsdebatte ist ja nicht gerade die ultimative Vorstellung, so diese Handlungsweise, die man jetzt auf dem Blatt schreibt und die man direkt befolgen kann, sondern es bietet einfach unfassbar eine gute Denkgrundlage für vieles weiteres, für auch kreative Herangehensweisen, irgendwas Neues auszuprobieren. Und ich denke, das haben wir hier schon auch deutlich gesehen.
Ich finde auch echt interessant, dass es auch dieser Denkprozess, dass Konsum nicht alles sein kann, so früh auch schon am Beispiel jetzt von Vamos und dem Immanuel-Kant-Gymnasium, dass es schon so früh in unserem Bildungssystem an die SchülerInnen gebracht wird, das finde ich auch echt super.
Ja, das könnte ja irgendwie auch ein Wunsch sein, also von mir auf jeden Fall für die Zukunft, dass es in der Bildungspolitik auch mehr verankert wird und irgendwie schon früher damit angefangen wird, Schüler und Schülerinnen eben darauf hinzuweisen, dass wir unsere Städte auch anders gestalten können und dass eben dieses Gedankengut schon ein bisschen früher einsetzt und nicht erst relativ spät.
Aber ich finde, da muss auch so ein bisschen dann die Bereitschaft da sein und das dann eben nicht nur von Initiativen irgendwie da mitzugehen und das irgendwie auch zu verstehen, warum das wichtig ist, in Bezug auf Klimawandel jetzt mal ganz klar gesehen, irgendwie, dass wir nicht immer mehr machen können oder immer mehr bauen und herstellen und konsumieren, sondern auch einfach ein bisschen gucken müssen, dass wir irgendwie ein bisschen sparsam mit den Ressourcen umgehen, die wir haben, und da einfach die Politik merkt, dass man da einfach ein bisschen was machen muss, dass es nicht nur von den Initiativen kommt.
Ich glaube, da sprichst du auch was Spannendes an. Da hatte ich auch mit Luisa drüber gesprochen, unsere Bürokratie. Ich glaube, die ist auch teilweise das Problem, so eine Postwachstumsstadt auch straight umzusetzen, weil es einfach unfassbar lange bedarf, bis da mal irgendwie Handlungsweisen entstehen, die auch mal ein bisschen moderner sind, sage ich mal in Anführungszeichen. Das wünsche ich mir auf jeden Fall für die Zukunft, dass unsere Verwaltungsstruktur einfach dementsprechend angepasst wird, dass es da Mut auch zu was Neuem gibt oder dass man da einfach ja leichter seine Ideen und Wünsche umsetzen kann und nicht vor ständigen Hürden gestellt wird.
Ja, voll. Das würde ja irgendwie die Aushandlungsprozesse auch für die Initiativen selbst dann wieder vereinfachen und die Dinge könnten viel schneller in die Wege geleitet werden. Habt ihr denn sonst noch diesbezüglich Wünsche für die Zukunft?
Ich würde mir vielleicht wünschen, einfach, dass es noch präsenter wird in unserer Gesellschaft, in der Stadt vor allem, wo die Menschen so nah aneinander sind, dass sie sich noch mehr austauschen darüber, was möglich ist, was anders laufen kann, dass diese Initiativen auch nicht nur so für sich stehen, sondern mehr als große Bewegung gesehen werden und einfach noch mehr Leute den Mut kriegen oder den Mut fassen, selber irgendwas in die Wege zu leiten, dass sie, worauf sie Bock haben, irgendwie was für sie die Stadt lebenswerter macht.
Ich würde mir auch irgendwie mehr Informationen wünschen über die einzelnen lokalen Initiativen. Ich meine, wir haben uns jetzt sehr intensiv auch damit beschäftigt. Dann findet man natürlich auch super viel, aber wenn man jetzt nicht so tief in dem Thema drin ist, gerade um das irgendwie für alle
Bürger und Bürgerinnen schmackhaft zu machen, sollte man schon noch ein bisschen mehr Informationen in der breiten Bevölkerung streuen, glaube ich. Das würde das Ansehen ein bisschen heben.
Das ist auch vielleicht ein ganz gutes Stichwort, weil alle Initiativen und Vereine, bei denen wir waren, die haben fleißig nach neuen Mitgliedern gesucht. Also falls wer von euch da draußen Bock hat, teilzunehmen, mitzumachen, den Stadtraum umzugestalten, wegzukommen, ja, neu zu gestalten. Genau, ihr seid da überall herzlich eingeladen, falls euch was zugesagt hat natürlich.
Ich finde ganz schön zu sehen, dass im Gegensatz zu dem, was wir ganz am Anfang vom Podcast gehört haben, was Angela Merkel meinte, dass Wachstum unerlässlich ist, sieht man doch ganz gut bei den Initiativen hier aus Münster, dass Wachstum eben nicht alles ist, beziehungsweise dass Wachstum, also eine Stadt kann auch anders wachsen, ne? Also die kann auch einfach an Lebensqualität wachsen und es muss nicht immer größer und effizienter werden.
Ja, auf jeden Fall.
Auf jeden Fall. Ich finde, das klingt auch nach dem perfekten Schlusswort für unseren Podcast. Und ich glaube, ich bedanke mich mal hier im Namen von uns allen fürs Zuhören an unsere Zuhörerschaft und wünsche noch einen angenehmen Tag.
Ciao.
Ciao.
Ciao.